So, was bisher geschah? Wir haben uns bisher in Phase 2 auf Beiträge von Brauer konzentriert. Wir haben geschaut, was er beim International Congress of Mathematics gesagt hat, 54. Wir haben ein bisschen geguckt, was in seiner Arbeit steht aus dem Jahr 55 mit Fowler, seinem Doktoranden, zusammen. Und es gab erstmal sehr viel Notation und wir haben ein paar Dinge bewiesen, so Abschätzungen. Eine habe ich nochmal hingeschrieben, weil wir ihn heute brauchen und deswegen steht da auch noch ein bisschen Notation, einfach damit ich uns nochmal da durchquatschen kann, was da gerade los ist, was die Objekte sind, unter anderem, die wir uns angeschaut haben. Die Idee war immer dieselbe. Man sortiert die Gruppenelemente in konjugierten Klassen und zwar immer in der Reihenfolge, erst kommt das neutrale Element, dann kommen die konjugierten Klassen von Evolution, dann kommen die konjugierten Klassen von reellen Elementen, die Ordnung mindestens 3 haben, falls es die gibt, und dann kommen gegebenenfalls noch nicht reelle Elemente. Also konjugierte Klassen, die dazu gehören. So. Was wir oft gebraucht haben, war die Menge aller Involutionen groß M oder auch einfach nur die Anzahl der Involutionen in unserer Gruppe klein M. Deswegen steht das da nochmal. Dann haben wir letztes Mal gebraucht für unsere Abschätzung ein kleines V. Und das V kam folgendermaßen zustande. Wir gehen durch die konjugierten Klassen von Involutionen, gucken uns die Zentralsatoren der Involutionen an und schauen dann immer, wie viele Involutionen da insgesamt drin liegen. Und das maximieren wir. So kam diese Zahl V zustande. Die haben wir letztes Mal eine Abschätzung gebraucht, deswegen steht das nochmal. Dann haben wir die Anzahl der reellen konjugierten Klassen von Elementen, die mindestens Ordnung 3 haben. Deswegen habe ich da jetzt so angeschrieben, reelle, aber nicht Involutionsklassen. Die Anzahl war L. Brauchen wir auch, kommt auch in der Abschätzung vor, irgendwo oder im Argument. Und dann hatten wir noch so ein H. Und das kam folgendermaßen zustande. Wir gucken uns reelle Elemente an, die Ordnung mindestens 3 haben, falls es die gibt. Unter denen, und da reicht, wenn wir jede konjugierten Klasse einmal gucken, unter denen suchen wir jetzt ein Element mit möglichst großem Zentralisator. Und diese Zentralisatorordnung, die nennen wir dann H. Und dann war das letzte Lemma, das wir bewiesen haben, dieses. Also das ist einfach eine Abschätzung, aber die Buchstaben, die da stehen, die habe ich gerade erklärt, deswegen ergibt es Sinn. M Quadrat, also die Anzahl der Evolutionen zum Quadrat, ist kleiner gleich H mal Gruppenordnung plus, in Klammern V minus H mal das kleine M, minus H. Das war das Letzte, was wir letztes Mal gezeigt haben. Und ich habe behauptet, dass wir dann jetzt einen schönen Satz zeigen können, heute in dieser Vorlesung. Jetzt komme ich also von was bisher geschah zu was heute passieren wird. Natürlich zeige ich jetzt erstmal diesen Satz. Und dann möchte ich noch ein bisschen drumherum erzählen, möchte noch ein paar andere Sachen ansprechen, die in dieser Arbeit von Brauer und Fowler geschehen. Und dann möchte ich natürlich in die Originalarbeit gucken und möchte anhand einer Präsentation Ausschnitte zeigen von Sachen, die im Kontext dieser Arbeit noch interessant sind. Danach, und das wird auch heute noch passieren, denke ich, denn wir sind so gut in der Zeit, danach möchte ich in Arbeiten gucken, die davon inspiriert sind, die diese Arbeit verwenden, wo dann also neue Sachen passieren, inspiriert durch diese Arbeit von Brauer, damit wir so ein Gefühl dafür kriegen, warum dann da in den 50ern es irgendwie losgeht und die Stagnation ein Ende hat, von der mehrere Leute gesprochen haben, wie wir letztes Mal gesehen haben. Oder vorletztes Mal. Bereit? Okay, dann kommt jetzt der Satz. Das ist 3.8. Und das ist jetzt ein Satz, in dem wir voraussetzen, dass unsere Gruppe gerade Ordnung hat und Ordnung mindestens 4. Seit die Ordnung gerade und mindestens 4. Dann besitzt G eine echte Untergruppe U, und zwar so, dass die Ordnung von U größer ist als dritte Wurzel aus der Ordnung von G. Der Beweis dieses Satzes hat mehrere Zutaten. Einerseits sind das Abschätzungen, die wir schon gemacht haben. Dann brauchen wir noch so ein paar andere Ideen, eine Fallunterscheidung und an einer Stelle den P-Komplementsatz von Bernstein, den hier wahrscheinlich nicht alle im Raum kennen. Und deswegen werde ich jetzt schon ein Fenster aufmachen und zumindest einmal kurz erzählen, was ein Satz ist, damit die, die ihn kennen, sich erinnern können. und die, die ihn nicht kennen, etwas Zeit haben zu verdauen, was da los ist. Der P-Komplementsatz von Börnsen. Der hat verschiedene Varianten. Ich schreibe jetzt die an, die wir gleich im Satz brauchen. Ja, genau. Ich nehme mal diese ganz einfache Version, die uns hier an dieser Stelle schon weiterhilft. Wir werden später noch andere Varianten davon sehen, spätestens in der übernächsten Stelle, also am Ende von Phase 2. Also sei P eine Primzahl, okay? Sei P eine endliche Gruppe. Sei P eine endliche Gruppe. Und P die kleinste Primzahl, die die Gruppenordnung teilt. Sprachlich sogar hin, sei G eine endliche Gruppe und P die kleinste Primzahl, die die Gruppenordnung teilt. Ja, das ist genau. Falls dann die vier Sylow-Untergruppen für diese kleinste Primzahl zyklisch sind, dann hat G ein normales P-Komplement, deswegen heißt der Satz so, und ich schreibe aber auch an, was das bedeutet. Ein normales P-Komplement zu haben heißt, dass man einen Normalteiler hat, derart, dass dieser Normalteiler mit so einer P-Sylow-Untergruppe trivialen Durchschnitt hat, also nur das Einzelelement da drin hat, und so, dass das Produkt von den beiden die ganze Gruppe ist. Und hier ist sogar klar, was das sein muss. Das muss nämlich dann einfach der größte Normalteiler von G sein, der zu P teilhafte Ordnung hat. Deswegen kann ich das so hinschreiben. Dann kann er die ganze Gruppe schreiben. Ach, jetzt habe ich für die P-Sylow-Untergruppen keinen Namen. Das ist sehr ungeschickt von mir. Ich mache das mit Pfeilen. Also, man kann dann G schreiben als M mal P. Dabei ist P eine P-Sylow-Untergruppe. Und dieses N, das würde ich normalerweise, wenn wir jetzt hier nur unter ExpertInnen wären, als OP' von G bezeichnen. Größter Normalteiler von P, von G, der zu P-Teiler von Ordnung hat. Aber hier schreibe ich das aus. Größter Normalteiler von G. Und die Konsequenzen daraus besprechen wir später, wenn es anwenden. Ich wollte ihn nur schon mal anschreiben, in einer Version, die heute für uns sehr nützlich sein wird. Und der Satz steht schon da, also kann ich hier bleiben auf dieser Seite und den Beweis anfangen. Alles wird ein bisschen glücklich hier mit dem Kommentar. Dazu. Dann brauche ich da drüben einen Beweis nicht ganz so viel Platz. Noch mehr Informationen. Wir haben noch dieses M, die Anzahl der Evolutionen. Und wenn ich die Gruppenordnung dadurch teile, dann kommt irgendwas raus. Und das nenne ich N. Wir gucken später nochmal, aber ich glaube, das ist sogar Brauer-Notation, die ich hier verwende. Und insbesondere kann ich jetzt umformen, falls ich das irgendwann mal möchte, dann ist n das gleiche Ordnung von g geteilt durch n. So. So, jetzt fangen wir mit dem Beweis an, und zwar mit Lemma 3,7 und mit dieser Ungleichung, und dann setzen wir da irgendwelche Dinge ein. Also machen wir die Ungleichung. Aus dem Maus 3 und 7 haben wir M und A, kleiner gleich diesen ganzen Zug. Gruppenordnung plus in Klammern V plus A mal M minus H. Und jetzt setze ich da irgendwas ein. Und zwar, ich klappe jetzt was ein und ich lasse irgendwas weg und mache es dadurch schlimmer. Also mal schauen. H mal G, H mal Ordnung von G bleibt so. M Quadrat. Also, das ist doch besser, wenn ich die Umformung sofort mache. Ich möchte jetzt M ersetzen durch, da steht's, Gruppenordnung durch N. Und ich mache es erstmal und später werde ich dann irgendwas multiplizieren. Okay, meine Gruppenordnung zum Quadrat durch N zum Quadrat. Kleiner gleich. H bleibt so. Gruppenordnung bleibt so. Der Rest bleibt so. Ich setze erstmal nur für M ein. Das heißt, M ersetze ich jetzt nochmal durch die Gruppenordnung geteilt durch N. Und ich ziehe nochmal H ab. Das lasse ich dann irgendwann weg. Und um das handhabbarer zu machen, möchte ich alles mit N² multiplizieren. Was passiert? Auf der linken Seite steht die Gruppenordnung zum Quadrat. Die Ungleichung ändert sich nicht, weil N eine natürliche Zahl ist. Oder jedenfalls nicht negativ. Jetzt habe ich hier H mal Gruppenordnung mal N Quadrat stehen. Plus V minus H mal Gruppenordnung. 1 mal 1 durch N fällt weg, also mal N. Und das minus H lasse ich, glaube ich, einfach weg. Und dann wird die Ungleichung jedenfalls nicht falsch. Dann steht hier Folgendes. Gruppenordnung zum Quadrat. Kleiner gleich H mal Gruppenordnung mal N Quadrat. Ich mache einfach nur, was ich gerade gesagt habe. Plus V minus H. Mal n, weil ich ja mit n Quadrat multipliziert habe, und das minus h lasse ich einfach weg. Beziehungsweise minus h mal n Quadrat multiplizieren. Das lasse ich einfach weg. Und jetzt sehe ich nämlich, deswegen haben wir das weggelassen, dass ich einmal die Ordnung rauskürzen kann. Und dann steht da, Gruppenordnung ist kleiner gleich h mal n Quadrat plus irgendwie schön zusammenfassen, und wir können uns daran erinnern, was die ganzen Sachen sind. Oh, was war nochmal H? H? H war irgendeine möglichst große Zentralisatorordnung. Blablabla, was war nochmal V? V war irgendeine möglichst große Anzahl von Involutionen in einem Involutionszentralisator. Da könnte man das mal spezifizieren und sich so hier nehmen, wofür das angenommen wird. Denn so kommen wir dann gleich zu unserem Fallunterscheidung. Da muss ich also noch ein, zwei Sachen hinschreiben. Und dann können wir die Fallunterscheidung machen. Und dann werde ich mir die Logistikfrage stellen. Das kann zu uns Rebecca machen. Moment. Okay, es ist noch nichts passiert. Wir haben nur eingesetzt und umgeformt. Und jetzt schnappe ich mir ein I derart, dass für dieses I dieses Maximum V dann unserer Notation angenommen wird. Das heißt, von hier aus 1 bis R so, dass V genau die Anzahl der Involutionen im Zentralisator von GI ist. Das schreiben wir abgekürzt hin mit unserer Menge M von Involutionen. Wir hatten doch irgendwann mal so eine grobe Abschätzung für die Anzahl dieser Involutionen. Wir können uns noch mal erinnern. Wir gucken in diesen Zentralisator rein. Die Anzahl der Elemente hier, die hatten wir auch irgendwann mal abgekürzt mit ni. Und wenn da, also der krasseste Fall ist doch, dass alles außer dem Einzelelement da drin Involutionen sind, dann nennen wir die Anzahl der Elemente minus 1. Das ist das Maximum, was passieren kann. Notationserinnerung dazu. Noch mehr Notation, änderst das. Und für alle I aus, wie hießen die Leute? Ich glaube 0 bis K minus 1. Und dann war immer N I. Die Ordnung des Zentren gesagt ist von G I. Das haben wir letztes Mal bestimmt bei den Abschätzungen auch schon benutzt, diese N I. Ich schreibe es nur zur Erinnerung nochmal an. Das waren diese Zentralisatorordnungen und. Naja, und dass das V nicht größer sein kann als Anzahl aller Elemente minus 1, das habe ich gerade mal kurz begründet. Jetzt setze ich das mal ein, das heißt, ich mache jetzt alles schlimmer und komme aber zu einer Situation, wo ich ganz leicht zwei Fälle sehen kann in der Abschätzung. So ergibt sich, wenn ich das da oben einsetze. Jetzt ersetze ich V durch Ni minus 1. Das Ganze immer noch minus K und das alles mit. Wir sind noch nicht ganz fertig. Ich kann ja schon mal sagen, wo es hingeht, einfach damit die Umformungen, die ich gleich noch mache, so ein bisschen sinnvoll aussehen. Ich möchte am Ende auf eine Fallunterscheidung hinaus, also ich möchte weiter umformen und am Ende steht dann nur noch Ordnung von je kleiner gleich irgendein Gedöns, wo nur noch H und Ni vorkommen. Das heißt, ich mache jetzt alles schlimmer und gröber und komme zu einer Abschätzung, wo nur noch H und Ni vorkommen. Und dann machen wir eine Fallunterscheidung, wie die Größen von Ni und von H sich zueinander verhalten. Und dann schauen wir einfach die beiden Fälle an und dann kommt alles irgendwie raus. Das ist dann verblüffend einfach, finde ich. Aber da müssen wir noch hinkommen. Da läuft noch dieses N rum. Das möchte ich jetzt gerne noch loswerden. Und das mache ich folgendermaßen. Ah, okay, das war ein bisschen knifflig. Zunächst mal wissen wir, aus der ganzen Notation, die wir haben, M war ja die Anzahl der Involutionen. Die Involutionen verteilen sich auf konjugierten Klassen mit Repräsentanten G1 bis GR. Und das heißt, dass wenn wir M, wenn wir zählen wollen, wie groß M ist, dass wir dann auch die Länge dieser ganzen konjugierten Klassen zählen können. Das heißt, das ist eine Erinnerung. Die Anzahl der Involutionen, die Anzahl der Elemente in der ersten Involution konjugierten Klasse, also G1 hochgeht und die Länge davon, plus von zweiter bis hin zu GR. Und das heißt, dass ich jetzt dieses M, N war ja die Gruppenordnung geteilt durch die Anzahl der Evolutionen, das kann ich jetzt mit dieser Hilfe umschreiben. Und dann kommt gleich einfach wieder eine Abschätzung. Das heißt, ich kann M schreiben als von 1 bis R. Ja, jetzt summiere ich über diese konjugierten Klassenlänge, aber ich schreibe die nicht so hin, sondern ich mache das, was wir immer machen in dieser Situation. Bahnlänge der Stabilisatorindex, ich ersetze die Länge der konjugierten Klassen durch die Gruppenordnung, geteilt durch die Ordnung der Zentralisatoren. Und da steht irgendwo, hier, da steht, dass die Ordnung der Zentralisatoren dieser LI waren. Also schreibe ich einfach hin, Summe, Gruppenordnung geteilt durch LI. NJ. Leider, der Laufindex gerade J heißt. Ich weiß auch nicht warum, aber ich habe den nach J drin. So. Jetzt invertiere ich N. N hoch minus 1. Jetzt wird es interessant. N ist die Gruppenordnung geteilt durch M. N hoch minus 1 ist also M geteilt durch die Gruppenordnung. Und das heißt, ich teile die durch alles und bekomme, also für M setze ich das ein, aber da habe ich ja die Gruppenordnung stehen, das kürzt sich genau damit weg, dass ich einmal die Gruppenordnung teile und übrig bleibt die Summe über diese Leutchen 1 durch NJ oder kürzer NJ. hoch minus 1. Und jetzt starre ich da nur kurz drauf und versuche, eine sinnvolle Abschätzung zu machen. Also, die Inversen der NJs addieren sich zum Inversen von N. Und beim Invertieren drehen sich ja die Größenverhältnisse um. Das heißt, die NJs müssen alle größer gleich N sein, damit die Inversen kleiner gleich 1 durch N sein können und das mit der Summe irgendwie funktioniert. Selbst wenn da nur ein Summand wäre. Okay. Schreiben wir das dann auch. Insbesondere N kleiner gleich N für alle J von 1 bis R. Das können wir nämlich dann in unsere Abschätzung einsetzen. Achso, haha, ja, jetzt habe ich das für alle J gemacht, von 1 bis R. Aber darunter ist ja ein besonderes, nämlich unser I, das wir uns da oben geschnackt haben, für das das Maximum angenommen wird, dieses V. Insbesondere für diesen Index haben wir das, das heißt insbesondere ist n kleiner gleich n i. Also haben wir quasi ein insbesondere. Noch mehr insbesondere. Und dieses i kommt von oben, deswegen schreibe ich jetzt hier oben, damit wir uns erinnern, dass das i wirklich besonders war. Dieses i möchte ich festhalten. Und das einsetzen, also möchte hier das N gegen dieses NI abschätzen und das dann da oben in unsere Ungleichung einsetzen. Wir erhalten die Ordnung von D ist kleiner gleich H mal NI Quadrat. Ja, ich kann mal das gleiche von hier oben, aber nicht sofort. H mal NI Quadrat plus NI minus 1 minus H. Alles irgendwie in Klammern mal i. Und das schreibe ich jetzt anders. Ich habe vergessen, warum ich das so schreibe. Ah, das war dann gleich in der Feinverschreibung irgendwie schöner. Dann schreibe ich das doch mal so hin und vertraue meiner Vergangenheit selbst, dass das schön ist, wie ich das hier mache. Die erste Klammer ist h plus 1. Dann mal ni, dann mal in Klammern ni minus 1. Ich muss jetzt einfach kurz nachrechnen. Also h mal ni Quadrat sehe ich, das ist hier vorne. H mal ni mal minus 1, also minus h mal ni sehe ich hier auch. Ja. Dann habe ich aber auch noch ni Quadrat, ja, von hier, genau. Minus ni, ja, das sehe ich auch. Und irgendwo muss ja auch noch, genau, alles okay. Jetzt ist der Moment für Fragen gekommen, denn gleich kommt die Fallunterscheidung. Habe ich irgendwas gemacht in der Umformung? Ist irgendwo ein Index falsch? Denn das fällt uns sonst gleich auf die Füße. Okay, dann passiert jetzt die Magie der Fallunterscheidung. Ni ist kleiner gleich h. Und Fall 2 wird dann sein, Ni ist echt größer als h, und andere Fälle gibt es noch. So, dann vereinfachen wir weiter. Jetzt ist nämlich die Gruppenordnung. Kleiner gleich bla bla bla, ich setze alles ein. Wenn ich überall Ni durch h ersetze, dann habe ich also h plus 1 mal h minus 1. Jetzt rechne ich alles aus und schätze ganz grob ab. Und ich schreibe nur einen Zwischenschritt hin. H hoch 3 plus h Quadrat minus h Quadrat minus h. Das schätze ich ganz groß, ganz grob ab durch h hoch 3. Das ist auf jeden Fall echt kleiner als h hoch 3. Was war nochmal H? H war so ein Zentralisator von einem reellen Element der Ordnung mindestens 3 und der sollte möglichst groß sein. Also kann ich mir nochmal so ein reelles Element schnappen.
Ich nenne das einfach X, so wie da drüben bei der Notation. Sei X aus B. gesagt haben, nur noch mal konkret hergenommen. Naja. Was ist mit dem Zentralisator von X los? Kann ja die ganze Gruppe sein. Können wir mal kurz überlegen.
Wenn der Zentralisator die ganze Gruppe wäre, dann würde es ja bedeuten, dass alle Gruppenelemente mit den X-Vertauschbar sind. Andererseits ist das Element aber reell. Reell zu sein bedeutet, dass man konjugiert zu seinen Inversen ist. Es muss also etwas geben, was X auf seinen Inverses wirft. Und wenn alle Elemente X festlassen bei Konjugationen, dann kann man X nur auf seinen Inverses werfen, indem X und sein Inverses gleich sind. Dann könnte aber die Ordnung von X nicht mindestens 3 sein. Das heißt also, andersrum argumentiert, wenn die Ordnung mindestens 3 ist, dann folgt daraus, dass X und sein Inverses verschieden sind. Etwas, das X auf seinen Inverses konjugiert, kann also X nicht festlassen und dementsprechend gibt es Elemente in G, die nicht im Zentralisator von X liegen. Also es ist eine echte Untergruppe. Und ich glaube, dass ich behaupten möchte, dass dies tut. Ja, was ist jetzt mit der Ordnung? Achso, das steht ja da. H ist ja genau die Ordnung. Und H hoch 3 ist echt größer als die Gruppenordnung, also dritte Wurzel 10, bla bla bla, fertig. Das war der erste Fall. Und dann kommt der zweite. Und der ist ein bisschen aufwendiger und da müssen wir auch noch ein bisschen so in einzelne Fälle rein und gucken, was ist da los und irgendwelche Sondersituationen anschauen. Dafür brauchen wir auch den Vierkomplementsatz. Und ich schreibe mal hin, was in dem Fall los ist. Und bevor wir dann aber tief in die Spezialfälle einschreiben, werde ich wischen. Denn jetzt ist ja nur noch wichtig, wie wir in den Fällen argumentieren und das Ganze hingeleite zu den Ungleichungen. Das war dann, glaube ich, nicht mehr wichtig. So, jetzt ist also Mi echt größer als H. Und dann forme ich wieder irgendwie um. So ähnlich wie oben. Jetzt ist die Gruppenordnung. Naja, da steht es ja, kleiner gleich, bla bla bla. Und jetzt ersetze ich überall H durch Ni und rechne wieder aus, was da rauskommt. Und schätze das ganz grob durch Ni hoch 3 ab. Also ähnlich wie oben hinschreiben, irgendwas weglassen, dann wird man echt kleiner als jetzt in diesem Fall Ni hoch 3. Okay, wenn ich da nicht die ganze Zwischenrechnung hinschreibe, dass wir nur einsetzen und ausrechnen und sich nicht verrechnen. So, und bei Ni wissen wir aber schon, was es ist, denn I war ein Index, der zu einer konjugierten Klasse von Involutionen gehört. Und Ni ist die Ordnung des Zentralisators von dem Repräsentanten Gi. Also steht hier auch wieder klassischerweise eine Zentralisatorordnung hoch 3. Und vielleicht tut es dieser Zentralisator. Das ist ein schöner Spezialfall. Und den schreibe ich mal direkt hin. Falls nämlich unsere Involution Gi, die diese Klasse repräsentiert, nicht im Zentrum der Gruppe liegt, dann ist der Zentralisator eine echte Untergruppe und dann ist der Gi gewünscht, weil die Ordnung hoch 3 echt größer ist als die Ordnung von Gi. Ja, aber was wenn nicht? Fieserweise reden wir jetzt über Involutionen, die sind zu ihrem Inversen konjugiert, das heißt, da macht das Reellsein nichts. Also da tut es nichts für uns. Die Evolution könnte einfach ins Zentrum gehen. Niemand hat gesagt, dass unsere Gruppe wieder ins Zentrum geht oder sowas. Also gucken wir, was dann los ist. Wir nehmen nämlich an, dass der Satz falsch sei, dass wir jetzt alles Gegenwärtige sein.
Und wenn ich gleich weitermache, wird das klar. Es kommt halt nun erst mit einem Beweis. Davor konnten wir das einfach so besprechen. Das heißt, wir setzen uns fort hier. Und hat jetzt so eine Evolution im Zentrum. Und dann können wir uns mal die Faktorgruppe nach diesem zentralen Element angucken. Dazu muss man wissen, dass Elemente, die im Zentrum liegen, immer Normalteile erzeugen. Das ist unabhängig von der Ordnung, geht nicht nur von Evolutionen. Also wenn ich im Zentrum liege, dann bin ich ja mit allen vertauschbar in der ganzen Gruppe. Das heißt, die von mir erzeugte Untergruppe ist dann auf jeden Fall ein Normalteiler. Dann kann ich eine Faktorgruppe bilden. Das hinzuschreiben und darüber wie über die Gruppe zu sprechen. Ansonsten wäre es nur eine Menge von Nebenklassen. Und welche Ordnung hat diese Gruppe? Naja, GI hat Ordnung 2, also ist die Ordnung dieser Gruppe die Hälfte der Ordnung von G. Das ist kleiner, das heißt, minimales Gegenbeispiel hat jetzt zur Konsequenz, dass diese Gruppe, die herauskommt, diese Faktorgruppe, den Satz erfüllt. Das heißt, wenn sie die Voraussetzung des Satzes erfüllt, dann auch die Behauptung. Schreibt dann dazu, kleiner als die Gruppenordnung. Der Satz gilt daher für diese Faktorgruppe. Möchte ich einen Namen geben? Ja, doch, es lohnt sich gerade so. Da gilt der Satz für G quer. G quer ist jetzt eine Faktorgruppe. G-Modulerzeugnis für GI. Steht im Satz. Im Satz steht, wenn die Gruppenordnung gerade ist und mindestens 4, dann hat G irgendwas. Könnte sein, dass die Gruppenordnung jetzt nicht mehr gerade ist. Denn es könnte sein, dass der Anteil der Primzahl 2 in der Gruppenordnung nur 2 war und wenn ich dann durch 2 teile, kommt eine ungerade Zahl raus, dann ist der Satz nicht anwendbar, weil die Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Und es könnte auch sein, dass alles zu klein wird. Also gucken wir mal, was dann passiert. Gut, und in der Rubrik, wie können die Voraussetzungen des Satzes für die Faktorgruppe schief gehen, da fallen jetzt 2 Sachen ein. Die Ordnung könnte zu klein sein, also nur, machen wir erst, die Ordnung könnte ungerade sein. Und dann machen wir, sie könnte auch zu klein sein, denn dann bleibt nur noch 3 übrig. Also Ordnung 3. Und das sehen wir dann gleich, warum das nicht geht. Angenommen, die Ordnung von G sei ungerade. Na, dann war ja die Ordnung von G 2-mal eine ungerade Zahl. Und jetzt überlegen wir uns das, was das für den Satz von Sylow bedeutet mit der Primzahl 2. So, alle anderen Primzahlen, die noch umlaufen, sind ungerade. 2 kommt nur mit Vielfachheit 1 vor. Das heißt, die 2 Sylow-Untergruppen haben Ordnung 2 und Gruppen der Ordnung 2 sind zyklisch. Und 2 ist auch bestimmt die kleinste Primzahl, die die Gruppenordnung teilt. Also können wir den P-Komplementsatz von Wörthzeit anwenden für die Primzahl P gleich 2. So, das ist die kleinste Primzahl, die die Gruppenordnung teilt. Die 2 Sylow-Untergruppen sind in dem Fall, den wir gerade besprechen, zyklisch. Und dann hat G ein normales 2-Komplement in dem Fall. Das heißt, wir können dann G schreiben als größer Normalteiler ungerader Ordnung mal Erzeugnis in unserem Fall einer Evolution. Also können wir zum Beispiel GI nehmen und das schreiben wir mal hin. Angenommen, die Ordnung der Faktorgruppe ist ein ungerader. Dann hat G, oder dann ist, mach es mal noch genauer, Erzeugnis von G, eine 2 Sylow-Gruppe von G und, ups,
Das E-Schreiben kann ich als größten normaler Ordnung, das schreibe ich jetzt explizit aus, mal Erzeugnis von E. Und dann tut es dieser große normale Teil. Der muss nicht trivial sein, weil er sonst die ganze Gruppe nicht ordentlich mindestens 4 haben könnte. So, das heißt, da sind wir auch fertig. Jetzt ist noch interessant, was passiert, wenn die Quer zwar gerade Ordnung hat, aber zu klein ist. Und eine zu kleine Ordnung würde ja hier bedeuten 2. Also angenommen, die Ordnung von E sei 2, dann wäre doch die Ordnung von G genau 4 gewesen. Ich meine, das ist der kleinste Fall, der hier erlaubt ist. Und dann stimmt der Satz aber sofort für G, denn Gruppen der Ordnung 4 kennen wir. Und die haben zum Beispiel immer eine Untergruppe der Ordnung 2. Und das passt, die ist groß genug und echt. Komischen kleinen Spezialfälle angeguckt, erfolgreich, und sind jetzt in einer Situation, wo wir den Satz anwenden können auf die Quer. Die Quer ist eine Gruppe von gerader Ordnung und die Ordnung ist mindestens 4. Und dann sagt uns der Satz, dass dann diese Faktorgruppe die Quer eine echte große Untergruppe hat. Das heißt, die können wir uns schnappen und können damit weiterarbeiten. Sondern wenn wir da minimalen Gegenbeispiel sind, dann füllen wir all diese Aussagen, dass der Satz immer stimmt, zu Widersprüchen. Dass wie gewünscht ist, beziehungsweise dass es nicht geht. Der Satz stimmt für den Widerspruch. So, dass die Ordnung von quer, so wie es hier im Satz steht, etwas größer ist als dritte Wurzel so, aus der Ordnung von e quer. Und ich muss nochmal wischen. Aber wir bleiben die ganze Zeit in dem Fall, was neulich passiert nicht, wir sind auch gleich fertig. Jetzt müssen wir irgendwie aus der Faktorgruppe wieder zurückkommen in die ursprüngliche Gruppe G, in der wir eigentlich arbeiten. Und das mache ich, indem ich mir, ich schaue mir quasi den natürlichen Homomorphismus an von G auf die Quer, wo jedes Element auf die davon repräsentierte Nebenklasse abgebildet wird. Und dann kann ich mir volle Urbild angucken. Auf die Art und Weise finde ich jetzt für diese Untergruppe U quer als volles Urbild eine Untergruppe U von G, die dieses Element in I, dessen Erzeugnis daraus faktorisieren, enthält. Sei U, eine Untergruppe von U, das GI, ich schreibe mal volles Urbild. Das ist, glaube ich, einfacher zu verstehen, als wenn ich die ganzen Eigenschaften schreibe. Sei U, eine Untergruppe von G, und
unterscheiden lassen. Das Kontoorbit ist immer eindeutig. Das Kontoorbit von quer unter den natürlichen Homomorphismus von B quer. Wer das alles super seltsam findet, möge sich später an mich wenden oder mir schreiben. Dann kann ich nämlich nochmal eine Podcast-Folge machen, in der ich einfach erkläre, was der natürliche Homomorphismus ist und wie das mit diesem vollen Obel dann funktioniert. Beziehungsweise warum man, wenn man nicht das volle Obel nimmt, auf verschiedene Obelnamen kommen kann. Und manchmal möchte man das nicht, manchmal möchte man das, die eindeutig bestimmte größte Untergruppe haben, die ein Obel ist unter dem natürlichen Homomorphismus. Das kann ich dann ja nochmal genauer erklären. Wenn ich das so mache, dann ist insbesondere die Untergruppe, der Normalteiler, sollte ich sagen, der rausfaktorisiert wird, da drin enthalten. Das heißt, liegt in oben. Ich werde gleich irgendwie nochmal erwähnen, warum es wichtig ist. Was sage ich jetzt über die Ordnung von diesen ganzen Sachen? Na, U quer ist doch jetzt. Ich glaube, ich brauche mal kurz einen Schmierzettel, dann mache ich das ordentlich. Also ungefähr ist jetzt, weil die I da drin liegt, einfach dasselbe U, Erzeugnis von die I. Und die Ordnung davon ist deswegen die Ordnung von U halbe. Und jetzt kann ich alles, was ich weiß, einfach so einsetzen und draufstarren. Also wenn ich jetzt dieses U quer angucke, dann habe ich Ordnung von U halbe und das ist alles U3 ist größer als Ordnung von B quer, was das gleiche ist wie die Ordnung von B halbe. Oder, jetzt kann ich noch hier auf der linken Seite das noch weiter umformen, dann habe ich Ordnung von U3 geteilt durch 8. So, und da bin ich doch jetzt, wenn ich das umforme, gleich fertig. Das schreibe ich jetzt einmal hin. Nein, nicht da oben weiter schreiben, nein. So erhalten wir. Ups, so erhalten wir. Ich schreibe jetzt ein bisschen was von dem, was ich hingekritzelt habe, hin. Die Ordnung von quer ist die Ordnung von halber. Und daher, und jetzt schreibe ich die Ungleichung von da unten einmal ordentlich ab. Ordnung von U hoch 3 8, was das gleiche ist wie die Ordnung von U quer hoch 3, das ist echt größer als die Ordnung von B quer, was die Ordnung von B halb ist. Jetzt wische ich den Schmierzettel weg und multipliziere alles mit 8. Wenn ich also mit 8 multipliziere, dann steht der Ordnung von U hoch 3 ist echt größer als 4 mal die Ordnung von G. Insbesondere ist es echt größer als die Ordnung von G. Das heißt, U ist gewünscht. Was in unserem minimalen Gegenbeispiel wieder heißt, dass wir einen Widerspruch haben. Aber Widersprüche sind gut, denn wir wollen ja die ganze Zeit Widersprüche haben zu der Annahme, dass das falsch ist und dass wir minimales Leben können. Jetzt möchte ich noch mal kurz schauen, ob ich an alle kleinen Spezialfälle gedacht habe. So, quatschen wir uns noch mal durch den Beweis durch. Wir haben angefangen mit den Voraussetzungen Gruppenordnungsgrade und mindestens 4. Ansonsten haben wir nur die Notation gehabt, die wir vorher auch schon hatten. Und wir haben angefangen mit der Ungleichung aus Lemma 3.7. Dann haben wir ein bisschen rumgerechnet und haben Dinge vereinfacht, damit man das stärker zusammenfassen kann. Und am Ende sind wir auf 2 Fälle gekommen. Je nachdem, ob diese Zahl h größer ist oder ob die Zahl vi größer ist, wobei i halt so ein besonderes, so ein besonderer Index war, für den das Maximum angenommen wird. Und diese Fallunterscheidung führte dann im ersten Fall dazu, dass wir ein Element finden, was reell ist und Ordnung mindestens 3 hat, dessen Zentralisator groß genug war. Beim Tag, das ist also. Im zweiten Fall funktionierte das so nicht, weil wir da bei Evolution gelandet sind und weil die im Zentrum sein können. Das heißt, dann kann man nicht einfach so argumentieren wie vorher. Man muss sich den Fall angucken, dass diese Zentralisatoren groß sind, aber halt leider die ganze Gruppe sind. Und deswegen nicht das sind, was wir wollen im Satz. Da haben wir uns dann die Faktorgruppen angeguckt, G-Modulo-Erzeugnis von so einer Induktion, und haben verschiedene Fälle angeguckt. Es gab so kleine Spezialfälle, in denen der Satz dann auf diese Faktorgruppe nicht anwendbar wäre. Da haben wir zu Fuß alles gelöst. Und dann haben wir geguckt, was passiert, wenn man diesen Satz in der Faktorgruppe anwenden kann. Dann findet man in der Faktorgruppe so eine große Untergruppe und zieht die quasi zurück und findet dann eine große Untergruppe in G. Das war die Beweisstrategie. Und ich glaube, ich habe an alle Spezialfälle gedacht, die da auftreten können. Das war's. Das war dann erstmal der Höhepunkt in diesem Teil, wo wir über Braues Arbeit sprechen. Es wird noch mindestens einen weiteren Höhepunkt in dieser Phase geben, versprochen. Aber an der Stelle wollte ich einfach nur einmal zeigen, wie mit dieser ganzen Notation, mit diesen ganzen Abschätzungen dann plötzlich relativ leicht so ein toller Satz rauskommt. Ich habe das ja gefeiert, als ich verstanden habe, was Braue da macht. Und jetzt wäre der Moment gekommen, wo wir mal gucken könnten, wie das denn bei Braue eigentlich aussieht. Also werde ich jetzt kurz schauen, ob in meinen Notizen noch viel steht, was ich noch dazu erzählen wollte. Und ja, während der Computer hochfährt, kann ich ein bisschen wischen. Und wir schauen mal in die Arbeit. Guten Morgen. Willkommen in der neuen Woche. Mein lieber kleiner Laptop, dann mache ich mal das an und wische hier ein bisschen. Den Satz können wir vielleicht behalten. Ah, das ist schon was. Schon ganz viel. Sehr gut. Das ging schnell. Toll, dass du so schnell wach bist. Vielen Dank. Und schon. Nur für den Fall, dass ich hier nicht die neueste Version habe. Ich will ja auch gar nicht ins Netz. Mir ist völlig egal, ob du eine Internetverbindung hast. Das verstört ihn immer nachhaltig. Da ist doch der USB-Stick, den will ich doch einfach nur.
So.
Und ich möchte gerne, was möchte ich haben? Die Präsentation. Genau. Und ich möchte aber auch die Arbeit von Hölder haben. Wo ist sie denn? Nee, Quatsch, nicht Hölder, Brauer. Okay, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Dann müssen wir uns gleich noch streiten, welche Darstellung gut ist. Das ist mir, glaube ich, zu. So. Nee, noch weiter nach vorne. Genau, ich möchte noch mal in die Einleitung gucken. So, kann man das lesen? Ist es groß genug, wenn ich das so lasse und dann so ein bisschen scrolle? Okay. Dann müssen Bescheid sagen, ich mache es auch gerne noch ein bisschen größer. Wir haben uns den Anfang ja schon mal angeschaut und sehen da, dass er zum Beispiel, also dass die beiden da schreiben, wenn die Gruppenordnung größer als 2 ist, echt größer und gerade, dann gibt es da so eine große Untergruppe, bla bla bla, sagt, dass der Beweis recht elementar ist, da würde ich im Nachhinein zustimmen. Oder? Also wenn wir jetzt nochmal überlegen, was wir so gemacht haben. Ja, wir mussten da so ein bisschen Notation verstehen und wir mussten ein bisschen in Zentralisatoren von Elementen rumrechnen und Dinge zählen, aber wir haben keine tiefe Gruppentheorie gemacht. Ich glaube, das Tiefste, was wir verwendet haben, war Burnside Satz. Da kann man jetzt sogar streiten, wie tief der ist. Und Bahnlänge gleich Stabilisatorindex, solche Sachen. Was noch? Dann sagt er, wenn G auflösbar ist von Ordnung, echt größer als 1 und nicht von Primzahlordnung, dann gilt schon eine Version des Satzes, das war Thema in den Übungen, da können wir auch heute nochmal drüber sprechen. Da findet man nämlich dann auch große Untergruppen. Dann wird nochmal die Vermutung erwähnt, dass Gruppen ungerader Ordnung auflösbar sind. Und dann kommt noch so ein bisschen anderes Zeug. Es wird beschrieben, was eine Evolution ist. Dann haben wir so ein bisschen Mutationen, von der wir teilweise abgewichen sind. Und jetzt schauen wir mal in die Resultate, die wir hier bewiesen haben heute und letzte Woche. Dafür gehe ich jetzt mal weiter, nicht erschrecken. Ich gehe relativ schnell jetzt da durch. So, da haben wir einmal dieses Lemma, das heißt hier 2a, wo so gewisse Eigenschaften von reellen Elementen angeguckt werden. Da ist so ein Zählargument, das wir sehr ähnlich letztes Mal in einem Beweis verwendet haben. Da war die Idee, dass man so Paare zählt von Elementen, wo man 2 Evolutionen hat, deren Produkt etwas ist, was von den Evolutionen invertiert wird. Das habe ich sehr ähnlich hier in der Arbeit von Brauer gesehen und deswegen auch im Beweis selber so übernommen. Dann haben wir hier Argumente, die, naja, es wird so angefangen mit Gleichung oder Ungleichung und dann wird so ein bisschen argumentiert und umgeformt und irgendwann sieht man dann, ach so, darauf will er hinaus. Hier zum Beispiel auf dieser Seite ist das die Aussage 4 Sternen. Das ist so ein Zwischenresultat, so eine Abschätzung, bei der ich so dachte, okay, darauf wollen wir anscheinend hinaus. Dann wird noch ein bisschen weiter umgeformt und gerechnet. Und dann steht da am Ende diese Aussage 2c, die einem unserer Lemmata ähnelt. M Quadrat ist kleiner gleich h mal g, g ist die Gruppenordnung, plus bla bla bla, das ist das, was vorher noch an der Tafel stand. So, das heißt, da bin ich sehr nah an der Arbeit geblieben, ich habe es nur anders organisiert, weil ich fand, dass da manchmal diese Zwischenschritte nicht so deutlich waren oder dass nicht klar genug war, welche jetzt die Ungleichung ist, auf die man wirklich hinaus will und die man wirklich später benutzen möchte. Deswegen sieht es dann ein bisschen anders aus. Aber die Ideen sind alle genau die von Brauer, da habe ich mir nichts weiter ausgedacht. Außer vielleicht hier in dem Satz. Der Satz sieht genauso aus wie bei uns und die fangen auch genauso an wie wir. Aber wenn wir jetzt in den Beweis gucken, dann werden wir sehen, dass da ein paar Details ein bisschen anders aussehen. Hier werden die gleichen Ideen gemacht, die gleichen Umformungen, die gleichen Abschätzungen. Aber dann dieser Rest mit der Fallunterscheidung, da würde ich sagen, das ist manches ein bisschen kurz. Da habe ich mir jetzt hier Mühe gegeben, das ausführlicher zu erklären. Zum Beispiel, gut, also da wird sowas wie minimales Gegenbeispiel angeguckt. Hier wird eher wie ein Induktionsargument eingeführt, fand ich. Dann wird gesagt, das steht hier in der Mitte. Falls die Gruppenordnung halbe gerade ist und die Gruppe selber nicht Ordnung 4 hat, dann kann man auf die Faktorgruppe, die da seltsam hingeschrieben steht, das, den Satz anwenden. Also wenn man alles so liest, dass es sinnvoll ist, dann würde ich sagen, ja, das ist unsere Argumentation. Und am Ende wird über den Spezialfall gesprochen, dass die Hälfte der Gruppenordnung ungerade sein könnte. Und da steht halt, it is well known, dass die Gruppe dann eine Untergruppe der Ordnung, Gruppenordnung halber enthält. Und das finde ich mutig. Denn wir können ja mal gucken, worauf da Bezug genommen wird. It is well known, da steht so eine 2 für eine Fußnote. Wenn wir unten gucken, dann steht da, for instance, this is a simple consequence of the theorem of Mansell. Ich stimme zu. Ich finde trotzdem nicht, dass die Aussage sofort well known ist. Also ich finde es ein bisschen, mutig, das da so hinzuschreiben und dann davon auszugehen, dass alle den Satz und diese spezielle Anwendung kennen. Möglicherweise irre ich mich aber auch, und es ist zu der Zeit einfach schon so etabliert, dass man mit Burnside-Satz so arbeiten kann, speziell für die Primzahl 2, dass es wirklich so ein, ja, das sieht man doch als einfach ist. Und jetzt, mit dem Stand der Gruppentheorie, den wir jetzt haben, und mit dem, was man teilweise auch schon in einführenden Vorlesungen lernt, jetzt würde ich auch sagen, ja, das sieht man. Mich überrascht einfach nur so ein bisschen, dass es in der Zeit schon so geschrieben wird. Deswegen wollte ich das ja stärker ausführen. Okay. Damit haben wir dann jetzt diesen Satz bewiesen. Bei Brauer sehen wir hier noch so eine Zusatzbemerkung. Wenn G keine invarianten Evolutionen enthält, damit meint er zentrale Evolutionen, dann kann man als große Untergruppe den Zentralisator eines geeigneten, wie er schreibt, reellen Elements verwenden. Und ja, das haben wir auch im Beweis gesehen. mal tut es eine reelle Evolution, die darf halt nicht im, also eine Evolution, die darf halt nicht im Zentrum liegen, mal tut es ein reelles Element, was irgendwie gut gewählt ist, von Ordnung mindestens 3. Den Rest von der Brauerfrau der Arbeit möchte ich nicht besprechen, jedenfalls nicht im Detail. Ich möchte aber noch ein paar Bemerkungen anschreiben und einen Satz in so einer etwas runtergekochten Version, damit wir sehen, wo es jetzt philosophisch hingeht. Und ich möchte auch noch auf eine Anwendung eingehen, die in dieser Arbeit nicht vorkommt, aber die Brauer auf dem, in seinem Vortrag auf dem International Congress erwähnt hat und die ich auch noch ganz schön fand. Deswegen lasse ich das da jetzt mal kurz so. Oder vielleicht möchte ich auch noch mal die verblüffend kurze Literaturliste zeigen. Genau, die möchte ich, glaube ich, doch noch mal. Einfach, weil es so, irgendwie ist es so herrlich, diese winzig kleine Literaturliste da zu sehen. Und ja, spannend. Burnside Satz wird aus einem Gruppentheorie-Lehrbuch von Sassenhaus zitiert, nicht aus einer Originalarbeit von Burnside oder so. Ja, aber das sind Sachen, über die ich dann später nochmal näher nachdenke. Jetzt kommt Satz 3.9. Aus der Rubrik, was in der Arbeit sonst noch so passiert. Okay, und wir gucken dann, wenn ich da noch mehr zugeschrieben habe und wir dann von dieser Arbeit weggehen, dann schaue ich mal, was wir noch so für Fragen und Anmerkungen haben. Jetzt möchte ich erst mal eine einfache Gruppe gerader Ordnung hernehmen. Seite Alpha. Ordnung von gerade und wieder mindestens 4, glaube ich. Ja. Und die Gruppe soll genau M Involutionen haben, so wie wir das vorher auch schon hatten. Und jetzt setze ich wieder, so wie vorhin, die Gruppenordnung geteilt durch m als klein n. Dann gilt. Die Gruppenordnung ist echt kleiner als eine Zahl. Jetzt muss ich mich konzentrieren, hier richtig hinzuschreiben. N mal in Klammern n plus 1 mal 1/2. Das sieht aus wie aus dieser Summenformel von Gauss, wenn man Zahlen von 1 bis n aufzählt. Und Fakultät von dem Ganzen. So, also durchaus potenziell groß. Aber der Punkt ist, es gibt eine Grenze. Und das ist das, was hier psychologisch wichtig ist. Ich fange an mit einer einfachen Gruppe, von der ich weiß, dass sie gerade Ordnung hat. Und wenn ich dann weiß, wie viele Involutionen die hat, dann habe ich plötzlich eine obere Schranke für die Gruppenordnung. Und das heißt, es gibt nicht beliebig viele Gruppen mit dieser Anzahl Evolutionen. Und wir sehen dann, Brauer und Fowler führen das auch aus, dass es nicht nur um die Anzahl der Evolutionen geht, sondern auch um die mögliche Struktur der Ordnung von den Zentralisatoren davon. Plötzlich gibt es Möglichkeiten, wenn man etwas über Evolutionen weiß, etwas über die Gruppenordnung auszusagen und insbesondere zu begrenzen, wie viele Möglichkeiten es für die Gruppenordnung gibt. Und das ist ein Gamechanger. Ich schreibe mal noch einen Kommentar dazu. Insbesondere gibt es für gegebene Ordnung des Zentralisators eine Evolution. Nur endlich viele Möglichkeiten für G. Wenn G eine Evolution mit einem solchen Zentralisator hat. Und einfach ist. Das ist wichtig, dass man das hat. Ich möchte einmal kurz zeigen, wie das bei Brauer und Fowler aussieht. Ich hoffe, ich finde es jetzt. Es ist dann nämlich irgendwo so mittendrin und es sieht erstmal nicht so aus, als sei das so ein einflussreiches Resultat. Dafür wirkt es erstmal zu technisch und zu kleinteilig. Ich schaue mal, ob ich es finde.
Na, das habe ich mir leider nicht markiert, das hätte ich vorher machen sollen. Nee, das ist es nicht. Das ist das mit der Distanz.
Was ist, wenn du nach Sample suchst in dem Dokument?
Hier ist es schon. Ja, danke. Ich hatte gerade auch überlegt, wonach könnte ich sinnvoll suchen. So, hier steht einmal die Version, die ich angeschrieben habe. Halt in seiner Notation. Und dann sagt er, dass n, also wenn man eine Involution hernimmt, dann kann man in dieser Ungleichung, die da steht, die Zahl n, also Gruppenordnung geteilt durch Anzahl der Involutionen, ersetzen durch die Anzahl der Elemente im Zentralisator dieser eingegebenen Involutionen. Und hier ist der Satz, der dann so maßgeblich wurde für die weitere Entwicklung der Gruppentheorie, jedenfalls in diesem Teil der Gruppentheorie mit der Frage der Klassifikation im Hintergrund. There exists only a finite number of simple groups in which the normalizer of an involution is isomorphic to a given group. Das ist der Game Changer. Das macht plötzlich aus dieser Frage, bei der man keine Ahnung hat, wo man ansetzen soll, eine, bei der es so aussieht, als könnte man das formulieren als viele kleine Fragen mit jeweils nur endlich vielen möglichen Antworten. Und da ist dann sowas wie eine Strategie da. So, dann habe ich hier noch so ein paar Kommentare aufgeschrieben. Was ich noch interessant fand an der Arbeit, aber was ich für diese Vorlesung komplett habe links liegen lassen, sind die Argumente, die sie machen mit Graphen. Das ist aber durchaus schön, wenn Leute das interessant finden und Lust haben, später mal einen gruppentheoretischen Seminarvortrag zu halten, dann ist das ein cooles Thema, sich anzugucken, wie in dieser Arbeit dann Graphen definiert werden und wie mithilfe der Argumentation in den Graphen dann Sachen über Involutionen bewiesen werden. Das ist sehr schön. Es wird auch noch mehr über reelle Gruppenelemente gesprochen und was man da noch so rausfinden kann. Das habe ich alles gelassen, weil ich auf dieses Hauptresultat hinaus wollte. So, eine Anwendung möchte ich zeigen, über die Brauer selber schon gesprochen hat beim ICM. Und da steht hier Screenshot dazu. Das heißt, ich habe das möglicherweise in der Präsentation. Ich guck mal. Ich schreibe den Satz aber auf jeden Fall an. Ah, interessant. Hier ist noch die alte Version drauf. Das ist, ja, ich habe nämlich ein paar Sachen in der Präsentation korrigiert, aber ich guck mal. Hier ist das Anwendungsbeispiel. Das ist alles richtig. Das ist so, wie ich es haben wollte. Da haben wir jetzt eine Gruppe endlicher Ordnung, die irgendwelche Voraussetzungen erfüllt. Es wird gleich eine Version dieses Satzes an der Tafel stehen, die für uns ein bisschen leichter zu lesen und zu verstehen ist. Das kommt gleich. Aber ich wollte das Original einmal zeigen. Gruppe endlicher Ordnung. Die erste Eigenschaft ist, wir haben eine Involution, die heißt hier J. Er spricht hier über den Normalizer. Für uns ist das der Zentralisator der Involution. Und der hat eine gewisse Form. Hier steht, der ist isomorph zu GL2U. GL ist einfach die volle lineare Gruppe. Wir stellen uns also zwei Kreuz-2-Matrizen vor, die invertierbar sind über einen Körper mit Koelementen. Dann ist die zweite Eigenschaft, wenn man etwas aus dem Zentrum des Zentralisators von dieser gegebenen Involution hernimmt, was nicht 1 ist, dann hat man über den Zentralisator davon auch wieder Informationen. Das ist die zweite Eigenschaft. Und die dritte ist, dass die Gruppe ihre eigene Kommutatoruntergruppe ist. Sowas nennt man perfekt. Also eine Gruppe heißt perfekt genau dann, wenn sie ihre eigene Kommutatoruntergruppe ist. Und die Kommutatoruntergruppe, die brauchen wir zum Beispiel auch, wenn wir über Auflösbarkeit sprechen und dann so eine natürliche Möglichkeit haben wollen, so eine Kette zu bauen mit lauter arbischen Faktorgruppen. Stichwort Übung, da wird es heute auch nochmal vorkommen. Und jetzt gibt es noch ein paar Einschränkungen. Und dann sagt er, die Gruppe, die wir da haben, ist dann isomorph zu einer Gruppe der Form PSL3Q, wobei PSL für projektive spezielle lineare Gruppe steht. Das ist also eine Faktorgruppe von einer speziellen linearen Gruppe. Da kann man sich jetzt eine Matrixgruppe vorstellen mit Matrizen, die nicht nur invertierbar sind, sondern die Determinante 1 haben. 3×3-Matrizen über einen Körper mit Koelementen, aber jetzt sieht man noch eine Faktorgruppe nach dem Zentrum. Und dann sagt er, wenn die Primzahl Q3 ist, dann gibt es sogar noch einen Sonderfall. Und das Q ist die ganze Zeit das Q von der Bedingung 1. Wir haben ja angefangen mit einem Involutionszentralisator mit einer ganz bestimmten Gestalt. Da kommt dieses Q her. Und dann sagt er, diese Konstellation lebt quasi nur in Gruppen, die auch schon Matrixgruppen im Wesentlichen sind, über den Körper mit Koelementen.
aber halt in Dimension 3. Und dann sagt er noch, für den Fall Q gleich 3, da haben wir noch den Spezialfall, dass die Gruppe eine Mathieu-Gruppe ist. Vorsicht, ich sage gleich noch was zu diesem letzten Satz, der da steht, aber vorher möchte ich eine irgendwie für uns gleich ein bisschen verdaulichere Version dieses Satzes anschreiben, die ein bisschen moderner ist. Satz 13. Wir haben also eine endliche Gruppe mit folgenden Eigenschaften. Und interessanterweise steht da nicht, dass die Gruppe einfach ist oder irgend sowas, sondern nur, dass sie endlich ist und dass man mit so einer Evolution kann. Sei G eine endliche Gruppe, sei N G eine endliche Gruppe und Q eine Primzahlpotenz. An Brauer, aber ich möchte es modernisieren. Die erste Eigenschaft schafft ist, es gibt eine Involution in G. Es existiert eine Involution T aus G, wo das ein zentrales Saatkorn isomorph ist zu. Das ist mein Zeichen, ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier eingeführt habe. Das ist mein Zeichen für Isomorphie. Und wenn wir über Gruppen sprechen, ist halt immer Gruppenisomorphie gemeint. Dieser zentrale Saatkorn soll isomorph zu GLCRQ sein. Was GLCRQ ist, habe ich gerade schon erklärt. Dann ist die zweite Eigenschaft, auch genau wie es da steht. Wenn wir ein Element haben, was nicht 1 ist, aus dem Zentrum des zentralen Saatkorns unserer ursprünglichen Involution, wir haben jetzt ja quasi eine ausgezeichnete, mit der alles anfängt, das ist die aus römisch 1. Und jetzt brauchen wir aus dem Zentrum dieses Zentralisators einfach nur irgendein nicht triviales Element. Da lebt auf jeden Fall was. Da lebt ja zum Beispiel das T selber. Aber vielleicht leben da auch noch andere Elemente. Und dann soll gelten, dass der Zentralisator davon dann genau dasselbe ist, wie der, mit dem wir angefangen haben. Na? Hallo? Da sind wir wieder. Dachte ich? Ja. Also das steht nur römisch 2. Wenn wir mit irgendeinem Element, was nicht 1 ist, aus dem Zentrum dieses besonderen Zentralisators beginnen, dann ist der Zentralisator davon genau der, den wir schon kennen. Und dann haben wir als drittes, dass die Gruppe perfekt ist. Einfachgruppen sind perfekt, jedenfalls wenn sie nicht Primzahlordnung haben. Deswegen ist das jetzt für eine einfache Gruppe keine Einschränkung. Und dann soll noch Q irgendwas erfüllen. Kongruenz zu minus 1 mod 4. Und nicht kongruenz zu 1 mod 3. Dann behauptet er, weiß er Bescheid. Dann ist nämlich G. Isomorph zu PSL 3Q oder Q ist 3, achso, PSL 3Q im Fall, wo Q nicht 3 ist, dann ist Q ungleich 3 und G ist PSL 3Q oder Q ist 3 und G ist die Mathieu-Gruppe M11 und da möchte ich jetzt einmal die Ordnung hinschreiben, die ist nämlich falsch dort, so wie sie da steht. Die Ordnung ist nicht 7912. Die Ordnung ist, und das kann man sich merken, wenn man sich merkt, dass die Mathieu-Gruppen sehr hoch transitiv sind. So merke ich mir die Ordnung. Die Ordnung von M11 ist nämlich 11, also Bahnlänge der vollen Bahn, mal 10, Bahnlänge für einen Punktstabilisator, mal 9, Bahnlänge für einen Zweipunktstabilisator, mal 8, Bahnlänge für einen Dreipunktstabilisator. 11 mal 10 mal 9 mal 8, oder anders hingeschrieben, das schreibe ich mal ab, weil ich im Kopf bestimmt irgendwas falsch mache. 2 mal 3 Quadrat mal 5 mal 8. Eine einigermaßen berühmte Gruppenordnung. Und das ist 7920.
Deswegen habe ich hier auch noch hingeschrieben, die Gruppenordnung ist falsch.
Aber es ist nach langer Zeit, es gab vorher schon mal so einen Klassifikationssatz, der dann irgendwie in Vergessenheit geraten ist, 1899 glaube ich. Ansonsten ist das nach langer, langer Zeit das erste Mal, dass man anfängt mit irgendwas Innerem aus der Struktur der Gruppe und dass man dann hinschreibt, was die Gruppe ist. Also so ein klassischer Klassifikationssatz. Das ist schon ziemlich sensationell.
Und dann geht's los. Muss ich gleich mal auf die Uhr gucken. Ach ja, doch, wir haben noch Zeit. Hm.
Herr Rebecca?
Ja.
Aus welchem Text ist jetzt dieses?
Das ist aus dem Vortrag beim SEM.
Okay.
Ja, das hat, interessanterweise hat es nicht in die Arbeit mit Paula geschafft. Das hat mich auch gewundert. Ich muss nochmal nachgucken, ob das dann vielleicht später in einer anderen Arbeit einfach erschienen ist. Aber bei dem Vortrag da 1954, da hat er direkt als Anwendungsbeispiel für seine Idee, die er hatte und für diese Methode, die er vorschlägt, das gebracht. Also direkt diesen Satz.
Und das sind jetzt Vortragsnotizen von ihm?
Ja,
oder?
Das ist in den veröffentlichten ICM-Notizen von 1954, da kann man das finden.
Also, okay, veröffentlicht, das heißt auch nochmal.
Das gelesen, ist dann möglicherweise nochmal gelesen, redigiert und so weiter. Umso interessanter, dass dieser Fehler das überlebt hat. Und ich hoffe, ich habe ja sehr viele handschriftliche Notizen von ihm, ich hoffe, dass ich noch was finde, was sich vielleicht genau darauf bezieht. Vielleicht kann ich irgendwie handschriftliche Notizen genau dazu finden. So genau habe ich mir noch nicht alles angeguckt, was wir gefunden haben. Das wäre natürlich cool. Insbesondere interessiert mich auch, wie das da mit der Spezialkalkulation 3 gelaufen ist, denn das ist genau der Klassiker, wo man erstmal einen Fehler macht und erstmal die Ausnahmegruppe nicht findet. Wer weiß, vielleicht gab es ältere Versionen davon, bei denen er dachte, er würde nur PSL3Q klassifizieren. Aber das weiß ich nicht, da kann ich gerade noch nichts weiteres zu sagen. Die Parallele wäre Fischer mit den Transpositionsgruppen, wo es ja auch zuerst so aussah, oder wo er dachte, er hätte nur gewisse Gruppen klassifiziert, die schon bekannt sind, und später stellte sich heraus, nee, da gibt es noch mehr. Das wäre also nicht das erste Mal, dass sowas passiert. So. Oh. Bemerkungen. Was habe ich hier bemerkt? Die meisten habe ich schon gemacht. Wir haben über die Methoden in der Arbeit, die wir gesehen haben, schon so ein bisschen gesprochen. Ich habe auch an mehreren Stellen angemerkt, wie es einen Zusammenhang zur Darstellungstheorie gibt, und das ist ja auch nicht erstaunlich. Brauer ist ja einer der Namen, also einer der Pioniere, wenn nicht sogar der Begründer der Darstellungstheorie. Und dann möchte ich als nächstes über Anwendungen sprechen. Ein erstes Beispiel haben wir schon gesehen, und ich möchte jetzt gucken, wer das aufgegriffen hat und in welchen Arbeiten das aufgegriffen wurde und wie vor allem. Aber vorher möchte ich einfach, weil wir Zeit haben, einmal gucken, ob es vielleicht noch Fragen oder Anmerkungen gibt. Ich kann das da nochmal größer machen vielleicht. So. Bevor wir dann weiter gucken, ich muss auch bestimmt nochmal die Tafel wischen. Denn wir sind dann jetzt erstmal mit diesem sehr wichtigen Beitrag von Brauer in Form des Vortrags und der Veröffentlichung mit Paula fertig. Und jetzt würden wir gucken, was dann passiert ist.
Dieser kalligraphische Buchstabe, das ist ja immer ein N, oder?
Genau, N. Er sagt ja auch Normalizer. Wir sagen jetzt Centralizer, und wir werden sehen, es verändert sich auch ziemlich sofort. Ja. Die nächsten Arbeiten, die wir angucken, sind kurze Zeit später, aber sehen wesentlich moderner aus. Die können wir quasi einfach lesen. Interessanterweise gab es da noch das Wort Normalizer für den Zentralisator. Und was ich auch interessant fand, war diese Notation für die von einem Element erzeugte Untergruppe. Die hat mich auch erstmal irritiert.
Weißt du zufällig, wann das eigentlich eingeführt wurde? War das erste Mal so eine Kurznotation für einen Normalisator oder Zentralisator verwendet wurde?
Müsste ich gucken. Insbesondere wäre interessant, ob Brauer sich mit seinem Normalizer an etwas orientiert hat, was vorher da war. Das wäre interessant, da müsste ich nochmal gucken. Aber da irgendwo in der Zwischenzeit muss es passiert sein. Ich habe bei Hölder nochmal nachgeguckt, und ich habe da explizit gefunden, dass er schreibt, dass die Elemente, die mit einem festen Element vertauschbar sind, eine Gruppe bilden. Aber interessanterweise schreibt er auch nicht Untergruppe, sondern nur Gruppe, und hat keine Notation dafür.
Ja.
Ja, das heißt, es muss irgendwo zwischendurch passiert sein.
Ich habe eine Vermutung, dass es bei Dixon schon sein könnte, um 1900. Aber
ja.
Ich glaube auch, Burnside selbst hat 1897 noch keine Notation davon verwendet, 1911 wahrscheinlich auch noch nicht.
Wir können ja mal ins Buch gucken. Da habe ich gerade auch keine Erinnerung. Ja.
Burnside hat es ja umgesetzt, wenn man nicht versteht, wenn man nicht weiß, wonach man sucht.
Ja, das ist ja das Interessante, wenn man jetzt im Nachhinein da drauf guckt, wir mit unserem Wissen, wir erkennen dann manchmal diese Sachen wieder und denken, warum steht das da so komisch? Aber klar, wenn man die Konzepte noch nicht hat.
Bei mir war es andersrum, ich habe das nicht wiedererkannt. Ich habe mal nach dem These-Problem-Einsatz von Burnside in seinem Buch gesucht und habe ja nach so einem Zweizeiler gesucht. Aber es waren 6 Zeilen, wo er erstmal schön beschreibt, wie das jetzt die größte Gruppe ist, die die andere Gruppe als selbst konjugierten
Untergruppe. Oh, was, das Wort Normalteiler auch noch
nicht. Dann sich überlegt, dass wenn die mit allen anderen Sachen vertauschbar sind, irgendwie, dass dann eine andere Gruppe der Ordnung, die riesig ist, existiert. Ja.
Ach, spannend. Dann war es vielleicht auch eine andere Version. Möglicherweise war das diese Version, wo irgendwas im Zentrum
ja, das ist nochmal
sagt, was für immer sieht.
Ja, ja, ja. die Version.
Okay, ja, das stimmt. Das macht dann keinen Spaß, zusammen zu puzzeln.
Ich habe die Arbeit aufgeschlagen, ich wusste auch, welche Seite ich gucken musste eigentlich im Buch oder so stand es drin. Habe auf die Seite geguckt und war so wie, nee, das verstehe ich nicht. Ja. Dann habe ich das Buch irgendwie ein bisschen durchgesucht, dann habe ich es irgendwann beiseite gelegt, habe dann irgendwann anders, weil ich irgendwie zeigen wollte, ja, von wegen, ich suche den Satz, ich finde ihn, ich habe das Buch aufgeschlagen, habe den Satz durchgelesen und war so wie, okay, da steht er doch.
Ja. Es könnte sein, dass ich heute nochmal genauso ein Erlebnis selber haben werde, denn wir haben ja nochmal über Gruppen der Ordnung 144 gesprochen, da über die Arbeit von Hölder und was er da macht, beziehungsweise was ich in der Vorlesung vorgeschlagen habe. Da habe ich jetzt nochmal wirklich so from scratch geguckt, wie geht das und wie kriege ich das möglichst elementar hin. Und dazu wird es eine Podcast-Folge geben, aber jetzt noch nicht, denn ich bin in so einem Rabbit Hole gelandet, weil Hölder sich da auf eine Arbeit von Jordan bezieht zu primitiven Gruppen und das da wird es mir jetzt wahrscheinlich genauso gehen, dass ich das dann lese auf Französisch und denke, das steht da nicht, was mal gucken, vielleicht steht es vielleicht auch. Aber dem wollte ich folgen und wollte das einordnen und besprechen in der Podcast-Folge, weil es dann auf jeden Fall schöner ist. Und deswegen dauert es jetzt vielleicht noch ein paar Tage, bis ich die Podcast-Folge machen kann. Gut. Wir verlassen Brauer für den Moment und gucken auf die nächste sehr einflussreiche Person. Jetzt muss ich mal gucken, ob... Wenn das die alte ist? Nee, das ist in Ordnung, das kann ich zeigen. Suzuki! Kurze Zeit später, 57, erscheint eine Arbeit mit dem Titel The Non-Existence of a Certain Type of Social Group of Order. Wir erinnern uns, es ist noch nicht bekannt, es ist bisher nur eine Vermutung, dass Gruppen ungerader Ordnung auflösbar ist. Es könnte also immer noch sein, dass da einfache Gruppen rumlaufen, interessante einfache Gruppen mit ungerader Ordnung, wir wissen es noch nicht. Und Suzuki schaut sich hier Gruppen an mit einer Eigenschaft, die er W nennt, W nach Weisner. Später gibt es dafür eine andere Abkürzung, ich glaube CA, für St. Kaiser Sibirien. Einige dieser Abkürzungen gehen auf Suzuki zurück. Und er schaut sich hier Gruppen an, in denen alle Elemente außer dem Einzelelement einen abelschen Zentralisator haben. Das ist erstmal eine krasse Eigenschaft aus heutiger Sicht. Wir sehen aber auch, da steht schon Centralizer. Das heißt, da ist man schon anders als in der Arbeit von. Und er verweist ja auf eine Arbeit von Weisner, wo gewisse solche Gruppen schon angeguckt wurden und da wurde schon was bewiesen, die sind auflösbar oder einfach. Allerdings ist ja noch nicht klar, nur weil man halt auflösbar oder einfach, ja, wie genau sehen denn diese auflösbaren Beispiele aus? Oder, falls es da einfache, nicht auflösbare Gruppen gibt, wie genau sehen denn diese einfachen Gruppen aus? Und findet man da vielleicht was Neues? So, da äußert sich Suzuki, der Titel der Arbeit ist da, so kann man die auch finden. Deswegen habe ich hier einmal diesen Original-Header ausgeschnitten und ich dachte, wir gucken uns diese Eigenschaft W mal an. Ich wische mal ein bisschen und wir beweisen mal was. Und dann kann ich auch erzählen, wie ich mir den Rest von Phase 2 vorstelle. Ich möchte ein bisschen bei Suzuki bleiben. Erstens, weil ich Suzukis Arbeiten wirklich mag. Ich finde sehr schön, was er da macht, was er da auch so früh schon macht. Ich finde das verhältnismäßig gut lesbar. Ich finde die Gruppentheorie schön, die da passiert. Und deswegen ist die Frage eher, wann kann ich mich wieder davon losreißen? Außerdem passiert ein paar Jahre später etwas wirklich Erstaunliches und damit wird Phase 2 enden. Wir bleiben also jetzt mal kurz dort. Also bei den Konsequenzen von der Arbeit von Brauer, bei diesem Ansatz, den er jetzt gezeigt hat, ja, man kann irgendwo starten, man kann mit einer Evolution beginnen und mit Eigenschaften vom Zentralisator einer Evolution und dann kann man irgendwie losgehen und was über die Gruppe herausfinden. So, beweisen wir mal etwas. Lemma 311. folgen wir jetzt dieser Eigenschaft, die Suzuki-Eigenschaft W nennt. Und für den Moment möchte ich die auch so nennen wie er.
Und da schreibe ich jetzt nichts an, weil das da steht. In Suzukis Arbeit. Sei also G. Eine endliche Gruppe mit Eigenschaft W.
Und sei A eine maximal abelsche Untergruppe. Ich schreibe mir, was das bedeutet. Maximal abelsch zu sein heißt, die Gruppe ist abelsch. Untergruppen, die A enthalten, gilt, dass die gleiche A sind. Das heißt, es gibt keine, in der A echt drin liegt. Keine abelsche. Für alle abelschen Untergruppen B, B mit der Eigenschaft, dass A in B liegt, gilt A gleich B. Das ist das, was maximal abelsch bedeutet. Und beides wird jetzt Einzug halten, also solche Eigenschaften und dann auch, dass man Gruppen so bezeichnet. Zum Beispiel könnte man jetzt hier sagen, das ist eine W-Gruppe, also eine Gruppe mit Eigenschaft W, das wäre typisch für die Zeit. Aber auch, dass man sich Untergruppen mit gewissen Eigenschaften hernimmt und dann sagt, maximal diese Eigenschaft, maximal abelsch, maximal nipotent, was auch immer. Das ist auch irgendwie typisch. Und jetzt möchte ich irgendwas behaupten. Und zwar möchte ich behaupten, Eigenschaft klein a. Für alle nicht-trivialen Elemente aus der Gruppe, für nicht-triviale Elemente hatten wir diese Raute da oben eingeführt. Für all diese Elemente ist die Gruppe A dasselbe wie der Zentralisator von diesem kleinen Element. Und die zweite Eigenschaft ist, ja, die ist irgendwie interessanter. Für die ExpertInnen, der Normalisator von A kontrolliert die Fusion. Das schreibe ich jetzt einmal in Wörtern aus, was das heißt. Für alle A aus der Gruppe, für alle nicht-trivialen Elemente aus der Gruppe und alle dazu kontrollierten, existiert ein Element aus dem Normalisator von A, was diese Konjugation macht. Da schreibe ich jetzt noch Kommentare dazu. So, eine Möglichkeit, das hinzuschreiben, ist die konjugierten Klassen von A, geschnitten mit A. Ah, genau, dieses B soll auch aus der konjugierten Klasse aus A sein. A, B. Also A und B kommen beide aus A, sie sind konjugiert in der großen Gruppe und dann behaupten wir, sie sind schon im Normalisator von A konjugiert. Hier unten ist eine andere Möglichkeit, das hinzuschreiben. Die konjugierten Klasse von A geschnitten mit Groß A ist das gleiche wie die konjugierten Klasse von A unter dem Normalisator von A, beziehungsweise modern ausgedrückt, der Normalisator von A kontrolliert die Fusion in A. Und da das letzte wird, was wir heute machen, und ich das da weiter zeigen möchte, mache ich den Beweis ausnahmsweise hier links. Wenn es keine Einwände gibt. Dann kann ich nämlich das da lassen, Präsentation. Man kann den Satz sehen, oder das Lemma besser gesagt, und dann mache ich den Beweis hier links.
Das Kannst Problem. Du nochmal wiederholen, was genau was bedeutet? Also von maximal abelsche Untergruppe und ja. Den A und B-Punkt.
Mach ich. Okay, die Eigenschaft B ist die, die da drüben steht. Zentralisatoren von nicht-trivialen Elementen sind abelsch. Jetzt fange ich an mit einer abelschen Untergruppe A und die soll maximal abelsch sein. Das heißt, sie ist niemals echt in einer abelschen Untergruppe enthalten. In anderen Worten, sie ist selber abelsch und wenn sie in einer abelschen Untergruppe B von G drin liegt, dann müssen diese beiden Untergruppen gleich sein. Das ist maximal abelsch. Und jetzt behaupten wir zwei Dinge. Die erste Aussage ist, A ist der Zentralisator in G von jedem seiner nicht-trivialen Elemente. Und B, wenn ich die konjugierten Klasse von einem nicht-trivialen Element aus A in ganz G mit A schneide, oder in anderen Worten, wenn ich mir zwei konjugierte Elemente in A angucke, dann sind die schon im Normalisator von A konjugiert. Das heißt, ich finde dann immer ein Element aus dem Normalisator von A, was diese Konjugation macht. Und das nennt man Kontrolle der Fusion. Deswegen habe ich das auch mal angeschrieben. Und die Alternative wäre jetzt, dass wir uns merken, was diese Eigenschaft W ist und dass ich da alles wegmache und ganz normal wie immer rechts beweise. Ist das besser? Weil das da besser lesbar ist? Achselzucken? Ja, so ein bisschen. Okay, dann mache ich hier mal aus. Braucht nicht viel Platz und braucht auch nicht lange. Das ist eine kleine Fingerübung, um zu sehen, was diese Eigenschaft W kann. Und dann können wir da nächste Woche wieder einsteigen. War die Erklärung gerade hilfreich zu den Eigenschaften, die da stehen?
Ja.
Okay. Weil da steht irgendwas für alle Elemente aus A, die nicht 1 sind. Also nehmen wir uns eins her. So. Jetzt möchte ich gerne verstehen, wie der Zentralisator von diesem Element aussieht. Also guck ich mal, was kenne ich denn, was da drin liegt? Und die Gruppe A, mit der wir angefangen haben, ist abelsch. Das heißt, da drinnen ist alles vertauschbar. Und das heißt, das kleine A ist mit allen Elementen aus A vertauschbar, aus Groß A. Dementsprechend liegt Groß A komplett im Zentralisator von klein A drin. Abelsch ist die Untergruppe A komplett im Zentralisator von klein A. Das wissen wir jetzt schon mal. Wir wissen aber noch mehr. Wir wissen nämlich, dass dieser Zentralisator hier der Zentralisator von einem nicht-trivialen Element in der Gruppe ist. Und dann kommt die Eigenschaft B und sagt, dass das eine abelsche Gruppe ist. Mit Eigenschaft B ist der Zentralisator von einem kleinen A abelsch. Und jetzt haben wir die Situation, die hier in der Voraussetzung steht. Denn unsere Untergruppe A war ja maximal abelsch. Jetzt gucken wir mal da drüben hin. Ich behaupte, dass wir jetzt das anwenden können, und zwar mit dem Zentralisator von dem kleinen a in der Rolle von der Untergruppe B. A ist abelsch, ja, schon die ganze Zeit. Jetzt habe ich eine abelsche Untergruppe, nämlich den Zentralisator von dem kleinen a, in der a drin liegt, das steht hier, und dann sagt diese Eigenschaft, dann sind die gleich. Also ist a sogar gleich dem Zentralisator von klein a. Und da nach Voraussetzung. Unsere Untergruppe groß A maximal abelsch ist. Hier sehen wir, wie man diese Eigenschaft benutzen kann. Schlechte Wahl der Buchstaben, oder? Die Bezeichnung mit den Gruppen und den Elementen und die Bezeichnung von den Aussagen. Das kann ich in Zukunft vielleicht besser machen. B. Da haben wir zwei Elemente, A und B, beide aus A, nicht trivial und zueinander konjugiert. Also schnappe ich mir mal hier ein bisschen Notation. Sein A und B ist A, nicht 1. Und jetzt brauche ich erstmal ein konjugiertes Element, was die ursprüngliche Konjugation macht, das nenne ich H. Das B ist gleich als B A. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie der Beweis laufen kann, naja, mindestens zwei. Die eine Möglichkeit ist, dass ich jetzt irgendwie rumargumentiere, bis ich sehe, dass das H, dieses H, mit dem ich angefangen habe, schon A analysiert, dann bin ich fertig. Oder, und das ist eigentlich typischer, ich bastle jetzt ein bisschen rum und bastle mir aus dem H irgendwelche neuen Elemente, die die Konjugation machen und von denen ich dann sehe, dass die in der Mensatur von A sind. Also meistens ist es so, dass es nicht das ursprüngliche Element tut, sondern dass man so ein bisschen rumbasteln muss. So, was wissen wir denn? Naja, wenn A in A ist, also wenn kleiner A in groß A liegt, dann liegt auch das kleine A konjugiert mit H in dem großen A konjugiert mit H. Und A hoch H ist eine maximal arabische Untergruppe von B, denn A ist eine und ich habe jetzt ja nur konjugiert. Und die Eigenschaft, maximal arabisch zu sein, geht bei Konjugation nicht verloren. Und A ist auch dieses konjugierte A hoch H maximal arabisch. Und wir wenden Teil A an, also Teil die Aussage A, den Klammer A. Und wir wenden Teil A an. Und zwar das Element klein b. Einerseits liegt b in A und deswegen ist der Zentralisator von dem kleinen b gleich A. Andererseits liegt das kleine b aber auch in A hoch H und das ist auch maximal arabisch, also kann ich das auch dafür anwenden. Und dann ist das der Zentralisator von dem kleinen b. Wir sehen also, dass das kleine h, mit dem wir angefangen haben und was die Konjugation macht, in Wirklichkeit dieses a schon normalisieren muss. Also noch viel krassere Fusionskontrolle geht nicht. Das heißt, wir mussten noch nicht mal irgendwie basteln, sondern das Element, mit dem wir angefangen haben, tut es schon. Das muss schon im Normalisator von a liegen. Das hat dann noch weitere Konsequenzen und in der Arbeit von Suzuki ist es so, dass da erstmal schön Charaktertheorie gemacht wird und dann gibt es noch so ein paar schöne Zielargumente und so eine Idee, wie man die Gruppe zerlegen kann. Da schaue ich einfach mal nächstes Mal, was ich denke, wie viel davon ich erzählen kann. Und ich zeige auch ein paar Ausschnitte aus Folien, noch von irgendwelchen Sätzen, die Suzuki da verwendet. Das Tolle ist, dass da jetzt teilweise Sätze angewandt werden, die bis in die heutige Zeit in solchen Situationen verwendet werden. Das heißt, das sind so Klassiker geworden. Und das gucken wir uns alles nächste Woche an. Okay? Schön, danke.